Herzlich willkommen, hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen, Elektromobilität.
Powered by Hankook.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Wer mit dem E-Auto auf längeren Strecken unterwegs ist, kennt die Herausforderung. Schnellladen funktioniert leider noch nicht überall gleich gut, auch wenn sich da natürlich unglaublich viel getan hat in den letzten, sage ich mal, 5 bis 6 Jahren. Und obwohl sich die Technik inklusive der Ladeleistung vieler Standorte inzwischen verbessert hat, lässt das Gesamterlebnis oft noch zu wünschen übrig. Sei es durch fehlenden Wetterschutz, also zum Beispiel irgendwie Überdachungen, mangelnde Beleuchtung an den Standorten oder einfach schlicht das Gefühl, nicht wirklich als Mensch willkommen zu sein. Da geht es dann oft eher um die Technik und auch die kann ja manchmal ein bisschen einschüchternd sein, gerade für Neulinge. Ein Anbieter, der hier seit vielen Jahren konsequent gegensteuert, ist Fastnet. Das niederländische Unternehmen betreibt in Deutschland inzwischen über 40 eigene Schnellladeparks, natürlich auch in ganz Europa weitere und ja mit ganz klarer Architektur, hoher Sichtbarkeit und einem Fokus auf Nutzerfreundlichkeit. Ich habe ja gesagt, man möchte dagegen steuern, gegen diese Themen, die ich jetzt angesprochen und auch ein bisschen kritisiert habe. Das Ziel, Schnellladen soll nicht nur technisch funktionieren, sondern auch wirklich alltagstauglich sein. Für alle, die auf elektrische Mobilität setzen möchten, wie gesagt, gerade auch, wenn man jetzt umsteigen möchte vom Verbrenner auf ein E-Auto.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
Wir freuen uns wirklich sehr, heute mit der Schnellladeexpertin Linda Boll zu sprechen. Sie ist verantwortlich für das Deutschlandgeschäft von Fastnet und das schon seit über 4 Jahren. Fastnet ist ja ein Anbieter, der das Henne-Ei-Problem beim Laden bewusst nicht diskutieren wollte, was ich persönlich sehr begrüße, sondern einfach mal losgelegt hat. Liebe Linda, hi und schön, dass du hier bei uns im Podcast zu Gast bist. Magst du uns vor dem Einstieg bitte einmal kurz erklären, was genau du bei Fastnet machst und auch wie du so persönlich zur E-Mobilität gekommen bist?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Linda Boll. Ich bin in der Tat seit über 4 Jahren jetzt schon bei Fastnet, habe 2021 angefangen und bin persönlich zu der Firma gekommen, dadurch, dass ich lange in den Niederlanden gelebt habe. Und ich war wirklich eine derjenigen, die so ein bisschen von unserer Marke angezogen wurden, weil ich irgendwann mal gegoogelt habe, was sind diese gelben Dächer entlang der niederländischen Autobahnen, weil ich absolut gar nicht wusste, was das sein sollte. Und dann gelesen habe, da geht es um Elektromobilität. Wow, dass das hier schon so weit ist, dass jemand hier investiert und solche Infrastruktur aufbaut, das war mir gar nicht bewusst. Und so habe ich mich da wirklich aus Kundensicht, oder ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich gar kein Auto, habe ich mich da wirklich zum ersten Mal mit auseinandergesetzt. Und dann gab es einen ganz persönlichen Grund. Ich war auf der Suche, dass ich wieder zurück nach Deutschland ziehen wollte und habe nach einem neuen Job gesucht. Und dann kam mir auf einmal wieder diese gelben Dächer unter die Nase. Und ja, ich habe es nie bereut und bin seitdem sehr, sehr glücklich, hier dieses Wachstum in Deutschland mit begleiten zu können. Und ja, es ist eine ganz tolle Branche, in die ich hier einsteigen durfte.
Ja, vielen Dank, Linda. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Und die gelben Dächer kennen wir ja alle schon seit einer langen Zeit. Fastnet war ja bereits 2012, also wirklich ganz am Anfang der E-Mobilität, einer der ersten Anbieter, der konsequent auf reine Schnellladeparks gesetzt hat. Damals haben viele noch nicht mal an E-Autos geglaubt, geschweige denn an Schnellladen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ausschließlich auf Schnellladen zu setzen? Und kannst du uns zum Einstieg vielleicht auch noch ein bisschen über eure Entstehungsgeschichte erzählen?
Sehr gerne. In der Tat, 2012 haben unsere zwei Gründer, einer davon, Michiel, ist auch weiterhin unser CEO, sich mit dem Thema Elektromobilität schon intensiv auseinandergesetzt. Das sind Techies, die hatten da Interesse dran, die haben gesehen, das hat eine riesen Zukunft und haben sich überlegt, okay, aber was braucht es denn, damit Elektromobilität in ganz Europa wirklich erfolgreich werden kann? Und haben dann das viel besprochene Henne-Ei-Problem sich genauer angeschaut und gemerkt, die Autos, die werden irgendwie kommen, da müssen die Autobauer hinterher sein, aber wo noch eine Lücke ist und wo auch zum Beispiel die Staaten auch helfen können, also jetzt der niederländische Staat zum Beispiel, ist die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur. Und das sind nicht nur Techies, sondern auch Betriebswirtschaftler und die haben dann auch ein bisschen durchgerechnet und haben überlegt, wie könnte man denn hier ein Business aufsetzen, was sich auch wirklich rentiert auf lange Zeit. Und da wurde dann relativ schnell klar, dass je schneller die Ladegeschwindigkeit ist, je größer die Stationen auch sind, desto mehr Autos können im Laufe eines Tages dann auch geladen werden, desto mehr Umsatz kann so eine Firma machen. Und dann war das relativ schnell klar. Fastnet wurde gegründet mit dem Ziel, immer die schnellste Ladeleistung für alle Autos auch zur Verfügung zu stellen und das Laden dann im nächsten Schritt dann auch so einfach und zugänglich wie möglich zu machen. Und diese Version verfolgen wir bis heute. 2012 wurden wir gegründet mit dem Ziel, bis 2030 1.000 Stationen aufzubauen. Wir sind jetzt bei knapp 360, Tendenz steigend. Wir eröffnen wirklich wöchentlich neue Stationen. In mittlerweile 9 Ländern sind wir aktiv und das Wachstum ist seitdem ungebrochen. Und dieser Spirit, der uns am Anfang getragen hat, Elektromobilität so einfach und zugänglich wie möglich zu gestalten, der ist weiterhin in allem, was wir tun.
Und er ist auch spürbar. Wenn man an deutschen Autobahnen unterwegs ist, erkennt man ja eure Ladeparks immer sofort. Du hast jetzt auch gerade gesagt, in 9 Ländern sogar. Ich kann mich noch erinnern, meine erste Ladestation, an der ich damals mein erstes E-Auto geladen habe, war von Fastnet. Und man erkennt immer sofort dieses gelbe Dach, die Solarpaneele und eine Architektur, die nicht nur funktional ist, sondern auch einladend wirkt. Und für mich zeigt das, dass ihr Ladestationen bewusst eben nicht nur für Autos, sondern eben für die Menschen dahinter mitplant. Was waren denn eure wichtigsten Gedanken, als ihr das Fastnet-Design entwickelt habt? Und woran merke ich als Nutzer konkret, dass ich bei euch im Mittelpunkt stehe?
Ja, sehr gut erkannt und ich bin froh, dass das wirklich erstmal auch geklappt hat bei dir, das Laden dann bei uns. Das ist erstmal ja das Allerwichtigste und auch, dass dieser Bezug auf die Kundinnen wirklich auch klar wird. Also wenn man über unser Design nachdenkt, natürlich geht's auch um Effizienz. Man kennt ja von uns auch diese Durchfahrtsstationen. Da haben wir uns natürlich auch was von den Tankstellen abgeschaut und haben gesagt, klar, wir wollen sicherstellen, dass erstmal auch Verkehrssicherheit stattfinden kann auf diesen Standorten, dass man nicht groß rein- und rausrangieren muss, dass genug Platz ist. Wir bauen natürlich auch Standorte mittlerweile, die nicht im Durchfahrtskonzept gebaut sind, aber selbst da achten wir auf eine sehr breite Parkplatzbreite, einfach, dass man gut rangieren kann, dass man das Ladekabel ums Auto ziehen kann, je nachdem, wo man gerade eingeparkt ist, dass man da einfach nicht so limitiert ist. Aber gleichzeitig haben wir auch gedacht, naja, man ist ja dann schon, wenn man mal ehrlich ist, im Moment noch so 15, 20 Minuten hält man sich ja dort auf an diesem Standort. Und dann soll man sich ja auch wohlfühlen. Und wir wollen auch das Elektromobilfahren nicht zum Auto zweiter Klasse machen. Ganz im Gegenteil, es soll das Auto erster Klasse sein. Es soll Spaß machen. Man soll sich da wohlfühlen und sicher fühlen. Und daher haben wir uns ganz früh mit Themen wie Beleuchtung auseinandergesetzt. Viele sagen so, ja, gerade für die Frauen. Nein, für alle. Wir wollen alle nicht im Dunkeln stehen und das Gefühl haben, jetzt kann hier jeder Moment einer aus der Hecke springen. Das ist für uns alle relevant und gleichzeitig das Thema Überdachung. Ja, warum sollten wir im Regen stehen? Es muss einfach nicht sein. Und die Dächer machen jetzt im Business Case nicht so den großen Unterschied. Sie machen sehr viel Arbeit in der Genehmigung, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist aber was, was es uns wert ist, weil wir einfach dadurch natürlich auch einen Sichtbarkeitseffekt haben und einen Marketing-Effekt, aber auch klar ist, wie gesagt, bei mir hat es ja funktioniert. Ich bin dran vorbeigefahren, habe gedacht, was ist das? Man wird neugierig, man entweckt ein Interesse und idealerweise, wenn man dann vielleicht mal bei jemandem mitfährt, der elektrisch fährt oder so die ersten Berührungspunkte bekommt mit der Elektromobilität und dann erinnert man sich vielleicht auch wieder an dieses gelbe Dach und denkt sich, ah ja, das habe ich schon mal gesehen und das schaue ich mir doch mal genauer an. Und dann kommt der nächste Schritt, dann muss es natürlich auch funktionieren.
Absolut. Und der Ben und ich haben auch eine ganz besondere Beziehung zu Fastnet. Das haben wir, glaube ich, schon im einen oder anderen Podcast mal geteilt. Das war so ein bisschen Bens Start in die E-Mobilität, aber auch bei mir war Fastnet ganz am Anfang mit dabei. Bei mir war es ein Thema, dass ich nach Berlin gefahren bin und ich habe wirklich geschaut, wo lädst du? Und ich nenne es immer so ein paar so Schrabbellader, weißt du, so irgendwelche Lader, die dann so ein Lader, der dann in der letzten Ecke steht, wo du denkst, hu, am Anfang hatten die E-Autos, ich hatte einen BMW i3, nicht so viel Reichweite. Wenn du da mit 10% ankommst, dann gerade irgendwie so 2018, 19 war das, da willst du auf jeden Fall Sicherheit haben und laden. Und da war ich, glaube ich, bei euch, vielleicht täusche ich mich, in Limburg an der Lahn, einer meiner Lieblingsladeplätze. Da gibt's auch noch die Osteria nebenan und da fühlt man sich doch relativ sicher und willkommen, da konntest du was essen, da waren mehrere Charger schon damals, da habe ich das ausgewählt, weil das für mich am seriösesten, also Thema Trust, wirklich außer die Architektur, anstatt in irgendeiner hinteren Ecke zu stehen, ich nenne jetzt keine Namen von anderen CPOs, aber da waren wir teilweise schon wirklich in irgendwelchen Schrebergärten in der hintersten Ecke mit Leuten, wo man sich auch nicht sicher gefühlt hat und ja, deswegen habe ich mir bewusst Fastnet damals ausgewählt auf meinem Weg nach Berlin, wo ich mit einem BMW i3 schon häufiger mal laden musste, wie du dir vorstellen kannst. Genau, und auch Ben hat dann sein Auto abgeholt und ist dann zurückgefahren von Bochum Richtung Heidelberg. Und da habe ich mir auch genau auch Limburg an der Lahn eingeplant. Da hat er dann auch das erste Mal, glaube ich, bei Fastnet geladen und so. Also das heißt, das war tatsächlich das, was ihr ausstrahlen wollt, dieses Positive und diese Architektur, die auch einladend wirkt. Das hat bei uns auf jeden Fall funktioniert. Aber Linda, jetzt will ich nochmal reingrätschen. Und zwar bei einem Thema, das mich auch sehr beschäftigt. Denn als CPO, also Charge Point Operator, hängt ja euer Erfolg stark von der eingesetzten Hardware ab. Denn ihr wollt ja letztendlich auch Energie verkaufen. Du hast auch schon vom Thema Business Case oder das Wort Business Case in den Mund genommen. Und welche Anforderungen stellt ihr denn trotz eines menschenzentrierten Ansatzes jetzt an Ladetechnik, um auch eine möglichst hohe Uptime und zuverlässige Nutzererfahrung sicherzustellen? Weil letztendlich ist das natürlich, sage ich mal, der Hygienefaktor, dass ich an einem Ladestandort auch laden kann.
Absolut. Und man muss ja sagen, um die gesamte Branche so ein bisschen in Schutz zu nehmen, es hat sich ja sehr viel getan, wirklich auch seit 2018. Wirklich allein in den 4 Jahren, die ich jetzt dabei bin, haben sich das, was wir als Schnellladen verstehen, ja wirklich verdoppelt. Und da hat sich sehr viel getan und die Konkurrenz schläft halt einfach auch nicht. Und das ist ja auch gut, denn wir heben uns alle gegenseitig weiter auf ein neues Level. Aber in der Tat, wir sind ChargePoint Operator, das heißt, wir bauen Standorte und wir beziehen dafür Hardware von Lieferanten. Also wir bauen ja nicht unsere eigenen Ladesäulen. Und da geht es natürlich darum, dass die Hardware kompatibel ist, erstmal auch mit unseren Systemen. Also da sehr, sehr viel Integration, die da im Hintergrund stattfinden muss, damit die Abrechnungen funktionieren, dass da eine reibungslose Kommunikation stattfinden kann, dass unsere Customer Support Agents aus der Ferne eine Ladesäule neu starten können zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, die nimmt man dann als Nutzer so für selbstverständlich hin, wo aber sehr viel Arbeit im Hintergrund reinfließt. Von daher sind wir da sehr viel, sehr, sehr abhängig von und uns ist auch wichtig, dass wir mit unseren Lieferanten ein gutes Verhältnis aufbauen und auch gemeinsam deren Innovationen zum Beispiel auch testen. Also wir haben auch ein paar Pilotprojekte in den Niederlanden gemacht. Vor einem Jahr waren es 400 kW-Säulen, das war ganz neu und jetzt bauen wir überall schon 400 kW-Säulen ein, weil wir auch sagen, ja, wir müssen es ja mal ausprobieren und dann geben wir auch Feedback und sagen, hey, das funktioniert jetzt zum Beispiel noch nicht, da müsst ihr noch mal ran. Und das funktioniert super auf einer Augenhöhe und ja, wir sind dann natürlich, wir freuen uns natürlich auch über eine Vielfalt bei den Herstellern und bei den Anbietern, die eine gewisse Qualität garantieren, denn für uns ist die Uptime, die du gerade genannt hast, also dieses Versprechen, dass die Ladesäule auch wirklich funktioniert, wenn man ranfährt, für uns 99% der Fall, kleiner Werbeblock. Aber das ist für uns unglaublich wichtig, denn wir sind ein unabhängiger Anbieter. Also Fastnet macht nichts anderes, außer das Schnellladen. Wir haben keinen großen Energieversorger im Rücken. Wir haben keine Autobauer im Rücken, die uns nochmal eine Finanzspritze geben könnten. Das heißt, wir sind vollkommen davon abhängig, dass Kunden zu uns kommen und auch wieder zu uns kommen, weil sie eine gute Erfahrung gemacht haben. Und daher ist diese Uptime für uns sehr überlebenswichtig. Und das können wir eben nicht alleine sicherstellen, sondern brauchen da auch die Hardware-Partner, die in der Lage sind, das zu liefern, was wir brauchen.
Ja, super. Vielen Dank, Linda. Und das hast du nochmal schön aufgezeigt, diese in Anführungsstrichen Abhängigkeit und die Partnerschaft, wie wichtig das ist. Auch mal jetzt mal für die, die jetzt vielleicht neu hier zuhören, ein CPO, also ein Standortbetreiber, baut die Ladesäulen in der Regel oder fast immer, wirst du wahrscheinlich bestätigen können, nicht selber. Und am Anfang dachte ich schon, ah ja, die machen das alle, also ich komme da hin, die bauen das alles selber. Nein, also da ist ja diese Partnerschaft zwischen CPM, also ChargePoint Manufacturer und CPO, ChargePoint Operator, ganz elementar. Und du hast auch gesagt, ihr testet dann erstmal wahrscheinlich in einzelnen Projekten und neue Produkte, neue Charger mit unterschiedlichen Leistungen und dann rollt ihr das quasi, gibt es einen Rollout, dann rollt ihr das aus, wenn das funktioniert. Das ist natürlich auch spannend. Also vielen Dank, dass du uns da mal hast hinter die Kulissen blicken lassen.
Was mich noch interessieren würde, Linda, du hast vorhin mit angesprochen, dass gerade die Dächer, die für Fastnet ja total typisch sind, ein regulatorisches Problem mit darstellen oder eine gewisse Herausforderung immer mit beim Bau. Deutschland hat ja generell den Ruf, beim Ausbau von Ladeinfrastruktur nicht gerade der einfachste Markt in Europa zu sein. Das hören wir von ganz vielen Anbietern immer wieder. Gerade Themen wie langsame Genehmigungsverfahren, komplexe Netzanschlüsse oder auch Schwierigkeiten, passende Standorte überhaupt zu finden, werden ganz oft genannt. Welche dieser Herausforderungen beschäftigen euch denn besonders intensiv und wie schafft ihr es trotzdem, hier schnell zu wachsen?
Ja, wo fange ich an? Also in der Tat, das ist kein Selbstläufer, dieser Ausbau. Und wenn ich mit meinen Kollegen aus anderen Ländern spreche, dann schütteln wir immer mal wieder den Kopf, aber auch gegenseitig. Also man muss sagen, ja, Deutschland ist komplex, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist eigentlich jedes Land komplex und hat seine eigenen Herausforderungen, mit denen man umgehen muss. vielleicht, um deine Punkte abzuarbeiten, es fängt wirklich damit an, geeignete Standorte zu finden. Und da sind wir natürlich total abhängig oder da arbeiten wir sehr eng zusammen mit privaten Standorteigentümern. Also wir freuen uns immer sehr über Vorschläge für Grundstücke, wo man vielleicht eine Fastnetzstation hinstellen könnte. Gerne per E-Mail einfach mal zu uns schicken, aber auch und vor allem von Kommunen und Städten. Und da ist es manchmal leider echt schwierig für uns, gerade bei den großen Städten, da überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Da gibt's Stadtwerke, die schon in dem Aufbau von Ladeinfrastruktur sehr beschäftigt sind, die da viel AC-Ladeinfrastruktur zum Beispiel ausgerollt haben. Und da wird dann doch oft eher das Stadtwerk erstmal angerufen, bevor man sich mit externen Anbietern, unabhängigen Anbietern auseinandersetzt. Und das ist für uns echt schwierig und schade auch, weil wir in vielen Städten, ich wohne hier in Köln, wirklich einen großen Bedarf haben und wir uns alle über mehr gute, vor allem gute und funktionierende Schnellladeinfrastruktur freuen würden. Und das ist wirklich ein großer Blocker für uns in vielen Städten. Also es fängt mit den Standorten in der Tat an. Dann geht's weiter, sagen wir, wir haben einen Standort gefunden und wir haben ein internes Team von Architektinnen, die dann eine Baugenehmigung vorbereiten und die sagen, hier, wir würden hier gerne so ein dieses Fastnet-Dach errichten und die Ladesäulen errichten. Dann stößt man auf einen Sachbearbeiter im Bauamt, der oder die noch nie was vom Schnellladen gehört hat, der oder die noch nie so eine Station gesehen hat. Und wir machen sehr viel Grundlagenarbeit. Also wir erklären ganz viel. So, es geht auch viel um das Thema Schallschutz. Ah, da fahren doch Autos, das ist doch laut. Und ist es denn wirklich so laut? Da gibt es ganz viele Daten auch einfach noch gar nicht, anhand derer wir argumentieren könnten. Und da wirklich ganz, ganz viel Grundlagenarbeit noch von uns geschaffen, jedes Mal aufs Neue, weil wir natürlich jedes Mal mit einer neuen Genehmigungsbehörde auch zu tun haben. Und wir machen da Tiefbau und Hochbau. Allein das ist schon mal auch wieder spannend. Wir arbeiten mit vielen Baufirmen dann zusammen, die das dann auch entsprechend umsetzen müssen. Elektriker, die dazukommen müssen und Fachkräftemangel is real. Das betrifft nicht nur uns, das betrifft uns wirklich auch unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Da muss man erstmal auch überhaupt welche finden, die in der Lage sind, so einen Auftrag dann auch umzusetzen. Und der dritte Aspekt sind in der Tat dann die Netzanschlüsse. Meine Lieblingszahl ist dann ja auch wieder die 873, denn wir haben 873 Mittelspannungsnetzbetreiber in Deutschland und mit denen müssen wir zusammenarbeiten, um den Strom vom Mittelspannungsnetz an unsere Lader zu bekommen. Und diese Zahl ist ja an sich gar nicht so schlimm, wenn es nicht damit einhergehend 873 unterschiedliche Anforderungen an diese Trafos gäbe. Das heißt, wir müssen jeden Trafo einzeln designen und bauen und es geht runter bis zur Kabelfarbe, bis zu verschiedenen Schaltergrößen, bis zur Größe des Gebäudes überhaupt, was ja dann auch wieder Teil der Baugenehmigung sein muss. Und das macht die Sache einfach unglaublich komplex. Deswegen, wir sind uns ja bewusst, was wir hier tun und wir machen das ja auch gerne, aber es ist einfach nicht so einfach, so ein Ding zum Leben zu erwecken. Und da müssen ganz, ganz viele Leute mit an einem Strang ziehen. Wie gesagt, angefangen bei der Stadt, die überhaupt mit uns sprechen muss, dann über die Baugenehmigungsbehörde bis hin eben zum Netzbetreiber. Da muss ganz, ganz viel zusammenfließen. Das heißt, meine Kollegen und ich sind viel dabei, einfach das schöne Wort Stakeholder-Management zu betreiben und alles so zusammenzuführen, dass wir dann am Ende unsere Station da eröffnen können. Ja, es ist komplex, würde ich sagen.
Es ist komplex und ein ganz verrückter Prozess, der vorne dran mit stattfindet. Also wie viel Arbeit ihr im Vorfeld habt, bevor eine Ladestation mit eröffnet wird. Wenn wir jetzt noch mal einen Blick in die andere Richtung werfen, was danach passiert. Ihr betont auf eurer Website, dass ihr Ladeinfrastruktur nämlich für alle Fahrzeugtypen schaffen wollt. Vom normalen Elektroauto über Lieferfahrzeuge bis hin zu Motorrädern. Aktuell reden alle über elektrische Trucks und Nutzfahrzeuge, die ja ganz andere Anforderungen haben. Jörg und ich haben auf der Charging Night jetzt mit Tobi Wagner gerade wieder ganz besondere Insights auch mitbekommen. Welche Herausforderungen Elektro-Trucks dann vor Ort mit haben, was Stellflächen mit angeht, was das Laden auch mit angeht, von separaten Trailern, wo man teilweise nicht unter die Dächer mitpasst, wo man Ladeparks gar nicht mit anfahren darf. Das heißt, wir haben ganz viele Anforderungen wie große Parkflächen, viel höhere Ladeleistung. Du hast vorhin schon erwähnt, dass die Ladeleistung auch die ganze Zeit schon mit ansteigt. Eigene Zufahrten auch. Habt ihr bei Fastnet auch Pläne, speziell jetzt auf die Bedürfnisse von E-Trucks ausgerichtete Ladeparks zu bauen? Und was wären dabei eure wichtigsten Überlegungen, die ihr im Moment trefft?
Ja, das ist ein sehr wichtiges und sehr großes Thema. Und da sind wir einfach noch so 10 Jahre hinterher, was das Thema Henne-Ei angeht. Also da sind wir wirklich noch mittendrin in der Henne-Ei-Thematik, die wir ja im Pkw-Verkehr schon so gut wie abgeräumt haben, würde ich sagen. Aber ja, Lkw sind für uns ein Riesenthema und sie kommen ja zu unseren Stationen. Wir haben regelmäßig, ich sehe auch von Tobi Wagner öfter Fotos an der Fastnet-Station. Ich habe selber schon mit ein paar Truckern gesprochen an der Station, die ich zufällig getroffen habe. Sie kommen, ob wir wollen oder nicht. Und ja, wir wollen auch, dass sie kommen. Aber man muss da sehr viel bei beachten und du hast viel davon schon angesprochen. Lkw benötigen sehr viel Platz. Jetzt haben wir sowieso schon Probleme, Standorte zu finden, die groß genug sind, dass wir überhaupt da, sagen wir mal, 12 Ladepunkte für Autos schaffen können. Geschweige denn dazu noch 4 Ladepunkte für Lkw. Und Platz ist teuer. Also es ist einfach auch eine Kostenthematik. Und wir warten eben auch darauf, natürlich schauen sich jetzt alle so den Markt an, wie entwickelt sich das Henne-Ei-Problem, kommen denn überhaupt genug Lkw? Und benötigen die denn wirklich diese On-the-Go-Lademöglichkeit alle so? Also das ist ja schon ein sehr anderes Umfeld, als wir das im Pkw-Verkehr sehen. Ja, da können Leute zu Hause laden, aber ein ganzer Großteil der zukünftigen E-Autofahrerinnen können das nicht. Da wird öffentliche Ladeinfrastruktur immer wichtiger. Aber bei den Lkw wird das Depotladen zum Beispiel auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und diesen Unterschied und wie sich dieser Markt aufteilen wird, das ist noch sehr unklar. Dennoch sind wir natürlich total aktiv dabei, uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt an ersten Standorten in Belgien auch spezielle Truck Lanes eröffnet, weil ganz praktisch gesagt, zum Beispiel eine Truck Lane oder wo ein Lkw dann auch fahren darf, da muss der Boden ganz anders verdichtet sein. Die sind natürlich viel, viel schwerer als E-Autos. Und wenn wir keine Spurrillen haben wollen, die uns allen das Leben vermiesen und uns die Station kaputt machen, dann müssen wir den Boden verdichten. Und das ist an ganz vielen Standorten fast gar nicht möglich. Und es ist auch wiederum sehr teuer. Es hängt alles miteinander zusammen. Wir sehen halt auch die Anforderungen und die Bedürfnisse von LKWs sind ganz anders als die von PKWs. Wir sprechen hier auch oft über das Thema Reservierungen. In einem dicht getakteten Logistikbusiness muss ich natürlich sicher sein, dass ich muss diese Pause einhalten können. Da muss dann auch ein Ladepunkt frei sein. Ich habe keine Zeit zu warten. Das ist sehr dicht getaktet. Und das sind ganz andere Anforderungen als ein Pkw-Fahrer, der sagt, ach ja, komme ich jetzt mal 15 Minuten früher oder später. Da spielt Reservierung nicht so eine große Rolle. Und das ist auch wirklich nicht was, was wir von unseren Kundinnen bisher gehört haben, dass sie das gerne hätten. Bei den LKWs hingegen schon. Und dann fragt man sich, okay, passt das wirklich alles unter ein Dach im wahrsten Sinne des Wortes? Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, da muss man sich dann wirklich Gedanken machen, wie man das genau aufbaut. Aber in der Zwischenzeit kommen die LKW und hier und da wurde auch schon mal unser Dach mal angefahren, wenn dann ein bisschen zu viel rangiert wurde, was dann wiederum repariert werden musste von uns. Aber gut, wie gesagt, wir halten sie bisher nicht davon ab.
Das heißt, bei der aktuellen Dachhöhe ist es so, dass Lkw momentan auch mit runterpassen, richtig?
Grundsätzlich ja.
Okay, das heißt, momentan besteht ja schon die Möglichkeit, auch wenn es so noch nicht geplant ist, wenn die Bodenverdichtung noch nicht passt, aber als Lkw schon bei Fastnet mitzuladen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr attraktive Möglichkeit, letztendlich, auch wenn die Reservierungsfunktion jetzt gerade noch nicht gegeben ist. Fastnet bietet generell Platz an den Ladestationen und insofern eine gute Option für alle Trucker.
Ja, absolut. Kommt gerne.
Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du jetzt erzählt hast nochmal, Linda, auch das Thema, hey, man kann ja nicht alle Plätze anfahren, weil einfach Lkw natürlich eine andere Verdichtung brauchen, ja. Ich habe neulich mal ein Video gesehen von Björn Nieland, das ist ein YouTuber, den wir auch schon hier zu Gast hatten, der in den Nordics testet und da waren auch Plätze von CPOs, das wart nicht ihr, die auch wirklich gesagt haben, hey, verboten für Trucks, wo er jetzt irgendwie sich gewundert hat, warum das da steht, hey, jetzt fällt es mir gerade wie Schuppen von den Augen, du sagst es, natürlich, wenn ich diesen Platz da angeguckt habe in dem Video, ich glaube nicht, dass dann Lkw hätte parken können. Das ist einer der Gründe. Dann das Thema Henne-Ei-Problem finde ich super, dass du es angesprochen hast. Jetzt lösen wir gerade, und ihr wart ganz, ganz früh mit 2012 dabei, das Auto-Thema und jetzt kommt schon wieder das E-Truck-Thema. Andererseits ist da natürlich ordentlicher Business Case hinten dran, denn auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, also aus unserem Businessmenschen, hören uns ja hier auch zu, wo man sagt, ja, wenn natürlich so ein Akku mit einigen 100 Kilowattstunden, also so ein E-Truck geht oft 3, 4 Mal oder 5 Mal oder sogar 6 Mal noch mehr, rein als in ein Fahrzeug, als in einen klassischen Pkw, das ist natürlich schon schön, wenn so ein Fahrzeug bei einem lädt, aber ja, da muss man das anpassen. Die Branche ist tatsächlich da wirklich, steht da vor vielen Herausforderungen. Ich glaube, dass wir das alle gemeinsam lösen werden und ja, da beneide ich euch jetzt nicht, aber ich finde es toll, wie schnell die CPOs einfach sind, um hier Lösungen zu schaffen. Denn E-Truck wurde diskutiert und heute fahren sie schon rum und es kommt immer mehr. Wie viel dann kommen, ob sich das rechnet, da auch schon auszubauen, das ist ja noch gar nicht so klar. Ein spannendes Thema und wahrscheinlich auch ein Thema für einen eigenen Podcast. Vielleicht laden wir dich nochmal ein, wenn wir da dürfen. Super. Jetzt wollen wir nochmal in die Zukunft schauen, also einen kleinen Ausblick wagen. Denn Deutschland ist ja für Fastnet auf jeden Fall ein wichtiger Markt und Deutschland ist gerade natürlich dein Home-Turf, dein absolutes Thema. Was können wir denn hierzulande in den nächsten Jahren von Fastnet noch erwarten? Vielleicht bleiben wir einfach mal im Bereich PKW, Motorräder, die sind ja auch bei euch willkommen, Lieferwägen, alle, die jetzt sicher und gut unter das Dach passen. Welche Pläne habt ihr denn hier?
Wir sind sehr, sehr gut beschäftigt hier. Wir haben ja vor 2 Jahren 3 Lose insgesamt in den viel besprochenen Deutschlandnetzausschreibungen gewonnen. Das bedeutet, wir werden innerhalb der nächsten 3-4 Jahre 120 neue Stationen eröffnen. Und da sind wir gerade mitten in dieser Vorbereitungsphase, von der ich gerade sprach. Wir sind sehr busy damit, Standorte zu finden, die zu entwickeln, zu bauen etc. Und das Spannendste für uns ist wirklich, dass wir innerhalb der nächsten 2-3 Monate die ersten Standorte entlang der Autobahnen direkt eröffnen können. Fastnet ist bisher ja nicht direkt an den deutschen Autobahnen vorhanden, sondern wir sind immer so an den Ausfahrten und mehr auch Richtung städtisch unterwegs. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal an die Rastplätze auch. Da eröffnen wir jetzt bald die ersten Standorte im Rahmen des Deutschlandnetzes. Da muss ich schon mal so ein bisschen einhegen. Da wird es nicht unser schönes gelbes Dach geben. Da hat sich die Autobahn GmbH ihr eigenes Dach ausgedacht. Das ist ein bisschen weniger farbig als unseres, aber hey, wir sind trotzdem total gespannt darauf, wie das wird, an den Autobahnen wirklich direkt auch verfügbar zu sein. Zudem hoffen wir dann natürlich auch, dass wir an den Autobahnen, aber auch außerhalb der Autobahnen weitere zusätzliche Angebote machen können, wie Kioske, Toiletten ist ein großes Thema. Wir merken jetzt so wirklich, der Markt wechselt so von der Pflicht, es muss funktionieren, es muss sich ordentlich anfühlen, es muss sauber sein, hin zur Kür. Was bietet man zusätzlich an? Gibt's einen Shop? Gibt's Toiletten? Was für eine Art von Shop? Was kann ich da kaufen? Und wir machen da auch unsere ersten Schritte. Wir haben jetzt in Dienstlaken unseren ersten unbemannten Shop eröffnet und in Kinding, in der A8, auch den zweiten schon mit einem Partner. Und da machen wir ganz interessante Erfahrungen und da wollen wir mehr daraus lernen und auch weiter das in Deutschland ausbauen. An vielen unserer Standorte in Zukunft wird es auch weiterhin diese Kiosks geben und auch da gibt es einfach ganz viel zu lernen und wir werden weiter expandieren. Also wir sind total gespannt, was kommt. Wir werden auch im Norden Deutschlands weiter expandieren, aber auch sehr, sehr viel im Westen, wo wir unsere Lose gewonnen haben, NRW, Rheinland-Pfalz, runter bis nach Baden-Württemberg. Und das macht total viel Spaß. Wir lernen jeden Tag Neues dazu. Unser Team wächst. Auch immer gerne mal auf unsere Website schauen. Wir suchen immer nach neuen Leuten, die dabei sein wollen. Und insgesamt ist Fastnet auf einem Fast Track, wirklich hin bis 2030 unsere 1000 Stationen zu eröffnen.
Wow, nicht schlecht. Vielen Dank. Da haben wir auf jeden Fall mal einen Ausblick jetzt. Da sieht man, wo die Reise hingeht und auch in welcher Geschwindigkeit. Und ich mache jetzt zum absoluten Abschluss nochmal, hätte ich gerne eine persönliche Frage nochmal an dich, liebe Linda. Ich mache mal diesen Fast-Food- und Fast-Charging-Vergleich. Ja, oft sind ja Produkte gleich. Ich nenne jetzt hier keine Fast-Food-Kettennamen natürlich. Aber vieles ist doch sehr identisch. Aber trotzdem haben Menschen dann ihre Präferenzen. Und das ist dann oft eher so ein Markenthema und dass man oder ein Gefühlsthema, dass man sagt, hey, ich bin eher die Fraktion, vielleicht auch noch eine dritte Fraktion, wer weiß. Glaubst du, dass Menschen irgendwann nach dem Gefühl entscheiden? So mache ich das zum Beispiel, weißt du, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, ich habe so 2-3 CPOs, die hake ich an, wenn ich irgendwo hinfahre und filter schon alles andere raus, weil ich weiß, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich willkommen, da habe ich eine sehr gute Erfahrung gemacht, da komme ich auch als Kunde wieder, also wiederkehrende Kunden sind ja für euch wichtig. Glaubst du, dass es zukünftig so funktionieren wird, dass sich quasi Menschen bewusst einfach entscheiden und nicht irgendwo laden, wo es geht, sondern bewusst so ein bisschen die CPOs rauspicken, die Ladepunkte und die Marken, wo man sagt, hey, da fühle ich mich willkommen?
Wir hoffen es und wir denken schon. Daher investieren wir auch so viel in unsere Marke, in unsere Sichtbarkeit und diesen Wiedererkennungswert. Denn in der Tat, oft sind es ja keine rationalen Entscheidungen, die wir Menschen fällen, sondern wir werden durch irgendwas geleitet. Und wenn es das Wohlfühlen ist, vielleicht ist es eine positive Konnotation mit Holland, die man irgendwie hat. Das kenne ich doch irgendwie daher aus den Urlaubsfahrten. Wer weiß, das wird für jeden unterschiedlich sein. Vielleicht hört mich jemand hier in dem Podcast und findet das ganz spannend und erkennt es einfach wieder auf den Fahrten. Und von daher, ja, uns ist es ganz wichtig, dass wir wiedererkennen, sind. Daher auch erwähne ich das sofort mit den Dächern an den Autobahnen, dass das jetzt nicht unsere wiedererkennbaren Dächer sind, aber wir kämpfen da gerade hinter den Kulissen sehr stark dafür, dass unsere Marke da auch präsent wird. Denn uns ist das wichtig, dass die Leute wissen, wenn ich jetzt hier abfahre, bei wem lade ich denn dann? Denn Fastnet soll assoziiert sein mit einem Willkommensgefühl und auch damit, dass es einfach funktioniert und schnell ist.
Ja, cool. Also war ein sehr, sehr schöner Podcast. Wir sagen ganz herzlichen Dank und das, was du am Schluss gesagt hast, das unterstreichen wir beide auch. Da kann ich, glaube ich, auch für dich sprechen, Ben. Und ja, genau, du möchtest noch etwas sagen, Ben?
Nein, ich wollte nur ergänzen, dass ich die Insights genauso spannend mitfinde. Ich war auf das Thema Fastnet mega gespannt, weil so wie du gesagt hast, es war die erste Berührung mit Charging damals und es waren so viele spannende Einblicke jetzt auch hinter die Kulissen, was gerade läuft, was in den kommenden Jahren mitkommt. Und wann haben wir sonst die Möglichkeit, mal solche Insights zu bekommen?
So sieht's aus. Genau, ich habe auf jeden Fall immer so ein Charging-Gefühl. Also es gibt 3 CPOs und Fastnet ist da tatsächlich bei mir auch wirklich vorne mit dabei. Da habe ich ein ganz spezielles Gefühl, wenn ich da bin. Bei 2 anderen auch. Ist nicht ganz so gut wie bei euch. Muss ich doch sagen, das darf ich doch hier sagen. Keine Werbung, es ist einfach nur wirklich aus meiner User-Experience heraus. Und ja, nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Linda. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Einfach mal den Blick hinter die Kulissen, wie es beim CPO so aussieht, was da die Herausforderungen sind auf dem Markt, dass ein CPO natürlich die Hardware jetzt nicht selber herstellt, sondern einkauft und da auch eine gewisse Abhängigkeit hat. Thema E-Truck, es entwickelt sich unglaublich viel. Ein spannendes Business und ihr wächst bei Fastnet. Also Linda hat ja schon gesagt, schaut gerne mal auf der Webseite vorbei. Vielleicht ist da auch für den einen oder die andere eine spannende Position dabei. Wir sind raus. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst uns im Podcatcher eurer Wahl, wenn das dann geht, gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann. Ciao.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.